Ich meine jetzt, ich rede jetzt über unseren, über den, in dem wir leben. Bitte? Das ist der, also ich weiß nicht, ich verstehe Ihre Frage nicht ganz. Das ist der, der die Renten kürzt. Das ist der, der beschließt, dass die Kranken mehr für ihre Krankenversicherung bezahlen müssen. Also über den, ich rede über den, in dem wir leben.
Ja.
Bitte? Bitte?
Wir leben noch jetzt in der Bundesrepublik Deutschland.
Ja.
Wo in 10 Jahren haben wir noch in 3 Staaten gelebt?
Ich nicht, ich habe immer in einem gelebt.
Ich habe in einem gelebt. München, West-Berlin, das hatte auch eine ganz andere Festung. Da gab es noch die DDR und die Bundesrepublik Deutschland in den Freistaat. Und gleichzeitig in der Vereinigung.
Also was die DDR betrifft, dann will ich sagen, verfassungsrechtlich gesehen haben Sie insofern nicht recht, als die Identität der Bundesrepublik Deutschland als Staat sich durch den Beitritt der DDR nicht geändert hat. Dieser Staat ist verfassungsrechtlich mit sich identisch, und zwar seit 1945 geblieben. Da legt übrigens auch sehr viel Wert drauf. Es hat nicht eine Veränderung dieser Staatsorganisation stattgefunden, ganz im Gegenteil. Es ist ja die Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik auf das alte Gebiet der DDR übertragen worden. Insofern mögen Sie ja Territorialrecht haben. Es ist jetzt halt größer, dieses Land. Aber nach den Prinzipien, wie der Staat hier organisiert ist, handelt es sich um denselben wie vor 1949. Da sehe ich keinen Unterschied. Die gleichen Argumente, die ich 1980 gegen diese Republik gesagt habe, die sage ich heute, und da sehe ich nicht, was sich daran geändert hat. Noch ein Satz. Das Zweite ist, auch in der Europäischen Union herrschen keine anderen Prinzipien als Marktwirtschaft und Demokratie, sehe ich nicht. Über die habe ich heute geredet. Ja.
Also er ist doch das Beispiel für die Menge, die eigentlich die Demokratie legitimiert. Es gibt doch eine große Menge von Leuten, so wie er, die damit einverstanden sind und dem Ganzen dadurch auch ihre Stimmung und ihr Leben mit, sage ich mal. So, ich gehöre eher zu der Minderheit, die natürlich nicht zufrieden sind, aber scheinbar gibt es doch eine Menge.
Scheinbar ist gut. Davon habe ich doch den ganzen Abend geredet.
Ja.
Ich verstehe Ihr Aber überhaupt nicht. Das war doch mein Ausgangspunkt. Deswegen.
Also das ist ein Beispiel.
Es ist doch ein Beispiel für eine Menge. Es ist auch ein Beispiel für eine Menge.
Ja. Man kann diese Frage in mehrerer Hinsicht beantworten. Das kennen Sie ja sicher als gebildeter Mensch, dass der Marx mal diesen Begriff vom ideellen Gesamtkapitalisten geprägt hat. Das meint, dass in dem, was die staatlichen Maßnahmen, was der Staat jetzt mal in seiner Gesamtheit als Regierung und Opposition, Exekutive und Legislative macht, Notwendigkeiten ausgeführt werden, die sich daraus ergeben, dass eben diese bestimmte Produktionsweise aufrechterhalten werden soll. Ich habe versucht, das am Beispiel Privateigentum zu erläutern. Wo die Mittel der gesellschaftlichen Produktion privaten einzelnen Personen zu ausschließlichem Eigentum zugeordnet sind, da braucht es eine übergeordnete Gewalt, die sicherstellt, dass dieses Eigentum überhaupt gilt. Dass das, was einem gehört, nicht einfach die private Laune und der private subjektive Standpunkt des Einzelnen ist, der sagt, das ist jetzt meins, sondern damit das Privateigentum ein Produktionsverhältnis ist, muss es eine übergeordnete Gewalt geben, die sagt so, und das gilt jetzt hier auch. Und wenn da jemand dir was wegnimmt, dann ist es nicht eine Sache deiner privaten Rache oder deines privaten Fähigkeit, eine Armee zu organisieren, das zu verhindern, sondern das macht der Staat mit Recht und Gesetz. Insofern kann man sagen, hat der Staat in dem Sinne keine anderen Interessen als die, die sich aus seiner Gesellschaft als Notwendigkeit ergeben, wenn das so gehen soll. Wenn das so gehen soll, ja, dann ist es halt, wenn Privateigentum herrschen soll, ja, dann braucht es eben auch einen, der garantiert, dass alle sich dran halten. Und dieser, der das garantiert, der kann logischerweise nicht identisch sein mit denen, die immer sich wechselseitig dieses Eigentum bestreiten und kaputt machen wollen. Das zweite ist, aber das ist ein bisschen anderes Thema. Einerseits ist es so, andererseits ergeben sich dann aus dieser Notwendigkeit lauter eigene Anliegen. Eigen meine ich jetzt in dem Sinne, dass das, was zum Beispiel wirtschaftspolitisch gemacht wird, nicht einfach eine Ansammlung von dem ist, was einzelne Unternehmen bestellt haben. Wenn ein Staat zum Beispiel beschließt, heute macht er ja mehr so andere Sachen, wenn ein Staat zum Beispiel beschließt, es braucht in unserem Land eine nationale Eisenbahnlinie, dann ist das erstmal schon die Entscheidung, die soll als Mittel, damit Kapital bei uns wächst, sein. Und da warte ich nicht drauf, bis einzelne Unternehmen das Interesse anmelden, dass diese Eisenbahn gebaut wird, sondern entscheidet aus eigenem Interesse heraus, dass diese Produktionsweise funktionieren soll. Das Gleiche gilt für die meisten der Sozialstaatsmaßnahmen. Die hat nun wirklich kein Unternehmer bestellt. Der Staat sagt aber, ja, wenn der Einsatz der Arbeitskraft als Mittel der Kapitalvermehrung gehen soll, dann muss ich tatsächlich als überlegene Gewalt die Existenz und die Physis und die Reproduktionsfähigkeit dieser Klasse vor ihrer Verwendung in der Arbeit, durch das Kapital schützen. Dann darf ich dem Kapital eben nicht alles erlauben im Umgang mit der Arbeitskraft, sondern muss da eine Grenze ziehen. Wo die dann jeweils liegt, das ist dann historisch unterschieden. Das hat auch verschiedene Gründe, warum das mal hier und mal so ist. Aber das Prinzipielle, die prinzipielle Notwendigkeit, die kommt aus dem tatsächlich Allgemeinen. Also in dem Sinne ist das Wort mal berechtigt. Allgemein Interesse, Kapitalismus soll gehen. Das betrifft auch nicht nur Kollisionen zwischen Unternehmen Unternehmensinteressen und Arbeiterinteressen auf der einen Seite. Das betrifft auch die Kollision zwischen den verschiedenen Mitgliedern der Kapitalistenklasse selbst. Also zum Beispiel die ganze Frage, was passiert denn, wenn ein Unternehmer pleite geht? Wem gehört denn das, was übrig bleibt? Wovon gehört der Bank? Was davon gehört dem Unternehmer? Das sind alles Fragen, die überlässt der Staat nicht dem privaten Streit der Individuen, sondern da gibt es Gesetze für. Da gibt es dann einen Gläubigerschutz und ein Pfändungsrecht und alles, was dafür nötig ist. Ja.
Was mir hier heute Abend noch nie zu Ohren gekommen ist, das ist das Wort Gesellschaft. Denn wir alle stellen diese Gesellschaft dar. Und wir sprechen hier, und das ist auch völlig richtig, von Angebot und Nachfrage ganz generell jetzt abstrahiert. Aber es gibt etwas jenseits von Angebot und Nachfrage, und das ist die geistig-moralische Klammer einer Gesellschaft. Und diese geistig-moralische Klammer einer Gesellschaft geht zunehmend verloren. Und wenn ich jetzt an den Kapitalismus staatlicher Prägung denke, so ist dieser von die Hunde gegangen. Und der Kapitalismus, der Prägung, wie wir es jetzt haben, wir haben gerade in Amerika eine Wahl gehabt, und wer heute Nachrichten gehört hat, wird wissen, dass Herr Bush als eine seiner Maßnahmen jetzt schon zum Beispiel zurückgepfiffen hat oder Gelder gestrichen hat für internationale Organisationen, die was zu tun haben mit Geburtenregelung und Ähnlichem. Ich will also sagen, ohne geistig-moralische Klammer hat noch nie eine Gesellschaft existieren können, wird auch diese unsere kapitalistische Gesellschaft nicht existieren.
Welche geistig-moralische Klammer hätten Sie denn gerne?
Die geistig-moralische Klammer hat was zu tun mit Werten, die im Geistigen liegen und nicht im Materiellen.
Ja, deswegen frage ich ja, welche geistig-moralische Klammer hätten Sie denn gerne?
Hier ist es inzwischen ja bei uns schon so weit gekommen, dass der Lebensstandard zum Beispiel eine Messlatte ist.
Ja, das will ich. Schön wäre es, wenn der Lebensstand eine Messlatte wäre.
Ja, selbstverständlich ist er das. Und alle sind so programmiert, sie können sich alles vorstellen. Sie können sich bloß nicht vorstellen, dass dieser Lebensstandard, der darf um Gottes Willen nicht um 5% sinken. Und man erwartet selbstverständlich auch, dass er mindestens jeweils steigt. Die Frage, die ich hier zu stellen habe, ist einfach, was wollen wir eigentlich? Wo sind unsere wirklich dauerhaften Grundlagen? Wir brauchen uns doch nur in die Welt umzuschauen. Wir machen hier zum Beispiel eine großartige Rechtsstaatsreform und wissen überhaupt nicht, dass ganz anderer Reformbedarf bei uns liegt und zu lösen ist. Sie haben vorhin völlig zu Recht gesagt, Sie haben das Gesundheitswesen angesprochen. Sie haben das Rentenwesen angesprochen. Wir haben hier in Bielefeld an der Universität einen Professor namens Birk. Professor Birk ist ein Bevölkerungswissenschaftler. Man möge mal in eine seiner Vorlesungen gehen und möge sich mal anhören, wie es in unserer Gesellschaft bestellt ist demografisch. Und wer am Freitag die Zeitung gelesen hat, konnte das auf einer ganzen Seite nachlesen, einschließlich entsprechender Schaubilder.
Halten Sie jetzt ein Plädoyer dafür, dass deutsche Frauen mehr Kinder kriegen sollen, oder was ist jetzt Ihr Argument?
Ich will damit nur sagen, es ist in einer Gesellschaft, wie überhaupt im Universum, alles von allem abhängig. Und es geht nicht an, dass hier praktisch Dinge herausdestilliert werden und zu irgendwelchen Dingen erhoben werden, sondern was wir brauchen, und damit möchte ich also auch jetzt aufhören, wir brauchen eine geistig-moralische Klammer, die eine Gesellschaft zusammenhält. Und wenn wir dieses nicht schaffen, das ist eine Sache, die nicht nur was die mit dem Hirn zu tun hat, die aber sehr wohl mit Emotionen zu tun hat, mit dem Herzen. Wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir genauso Schiffbruch erleiden mit unserer kapitalistischen Gesellschaft, wie die staatskapitalistische Gesellschaft bereits Schiffbruch erlitten hat. Diese beiden haben nur eine Chance, dem Geistigen sich zu helfen. Und dann haben Sie völlig recht, wenn Sie sagen, die Gesellschaft, die wir heute haben in Deutschland, es gibt nicht mehr die alte Bundesrepublik und es gibt auch nicht die alte DDR, aber es gibt die Verhältnisse der alten Bundesrepublik heute in Gesamtdeutschland. Wo ist denn das Neue? Und die Art und Weise, wie wir die DDR eingekauft haben, ist skandalös gewesen.
Also ich muss mich mal gegen Ihr Wir verwahren. Ich zähle mich da nicht dazu und ich habe die DDR nicht einkassiert. Ich war persönlich ausdrücklich nicht dabei. Ich finde auch die ganze Rede von Wir, den grundlegenden Mangel an der Art und Weise, wie Fragen hierzulande diskutiert werden. Sie persönlich mögen ja der Auffassung sein, dass wir eine neue geistig-moralische Wende brauchen. Sie haben nicht gesagt, an welche Sie denken. Aber verschonen Sie mich bitte mit Ihrem Wir. Sie brauchen die. Das ist Ihr persönliches Interesse, das Sie hier vorgetragen haben. Und ich verwahre mich gegen eine Sorte der Vereinnahmung, die in Debatten bei uns auch so üblich ist, dass jeder, der sich zu Wort meldet, mit einem wie wichtigen oder unwichtigen Beitrag zum Gegenstand auch immer gleich meint, er müsste im Pluralis Majestatis reden. Ich habe eigentlich so ziemlich das Gegenteil von dem gesagt wie Sie. Ich bin nämlich der Auffassung, dass in unserer Gesellschaft viel zu sehr die Leute sich von moralischen, nämlich Pflichtargumenten ins Gemeinwesen, davon abhalten lassen, sich mal nach den Gründen zu erkundigen, warum zum Beispiel die Einkommen sinken sollen. Ich sehe da zum Beispiel überhaupt keinen Grund dafür, warum sie das sollen. Ich betrachte mir, darf ich vielleicht auch mal aussehen, ich betrachte mir den Reichtum, der in der Bundesrepublik Deutschland produziert wird und existiert, und betrachte mir den Zustand eines Großteils der deutschen Bevölkerung, und dann stelle ich mir die Frage, wo bleibt er denn? Und ich kann feststellen, dass er bei der Mehrzahl derjenigen, die mit seiner Produktion beschäftigt sind, nicht ankommt. Das war mein Ausgangspunkt. Bevor ich mir über die Fragen Gedanken mache, wie wird eigentlich der Reichtum in unserer Gesellschaft verteilt, wer hat eigentlich was davon und wer nicht, würde ich mir gar nicht anmaßen, mich dem allgemeinen Urteil anzuschließen, Leute würden zu viel an ihren Lebensstandard denken. Ja, erstmal muss man sagen, denken die Leute deswegen an ihren Lebensstandard, weil ihr Lebensstandard das ist, wozu sie in dieser Gesellschaft, wenn sie sich ein privates Leben organisieren wollen, denken müssen. Jetzt kann man kritisieren, dass das aber nicht wegen eines geistig-moralischen Werts, sondern wegen der Zwänge, die man sich dabei so antun muss. Ob das eine vernünftige Art und Weise ist, sich seinen Lebensunterhalt zu organisieren, das hat man mit geistig-moralischer Klammer nichts zu tun. Ganz im Gegenteil.
Die geistig-moralische Grundlage ist die Grundlage jedes Einzellebens und jedes...
Sagen Sie doch mal einen Inhalt zu Ihrer geistig-moralischen Klammer. Wer mit wem? Die Arbeit...
Die Solidarität in einer Gesellschaft.
Wer soll denn mit wem solidarisch sein?
Ab von einer geistig-moralischen Haltung dieser Gesellschaft.
Wer soll denn mit wem solidarisch sein?
Ich habe mein Statement abgegeben. Es war hochinteressant und es war alles richtig, was Sie gesagt haben.
Das kann gar nicht sein.
Aber